Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Hier stellen wir Bücher aus unserem aktuellen Programm vor, und zwar in kurzen Interviews mit unseren Autorinnen und Autoren. Das soll Appetit machen auf mehr und Ihnen eine Hilfe sein beim Bücherkauf. Heute darf ich Ihnen ein Buch vorstellen, das mir in diesem Frühjahr ein echtes Herzensbuch geworden ist. Das hört sich vielleicht kitschig an, ist aber so. Im Januar bekam ich eine Mail mit einem Manuskriptentwurf. Das passiert einem Lektor nicht selten. In diesem Fall habe ich mir gleich Zeit genommen reinzulesen, weil mich das selbstgemachte Cover angesprochen hat und weil ich das Thema interessant fand. Da schreibt eine junge Frau über die gemeinsame Zeit mit ihrer großen Schwester, die unter einer schweren Krankheit gelitten hat und schließlich viel zu jung gestorben ist. Ein trauriges Buch auch, aber vor allem ein Buch, das Mut macht und Hoffnung gibt und hin und wieder sogar zum Lächeln bringt. Jetzt ist das Buch fertig. Der Titel ist Mutig und stark. Meine Schwester Elli, geschrieben hat es Miriam Löwen. Hallo Miriam.
Hallo.
Miriam, in dem Buch schreibst du über dich, deine große Schwester, die schwer krank war und nach 18 Jahren Krankheit gestorben ist. Das ist eine echt bewegende Geschichte, traurig, stark und vor allem auch sehr, sehr persönlich. Warum war dir das so wichtig, diese Geschichte, eure Geschichte aufzuschreiben?
Ja, tatsächlich ist die Idee davon ziemlich alt und gar nicht so frisch entstanden. Während Elli nämlich krank war, hatte sie durch ihr defektes Kurzzeitgedächtnis unglaubliche Schwierigkeiten, sich selber an die Geschichten zu erinnern, die sie erlebt hat. Und dann saßen wir ganz oft zusammen und dann habe ich ihr das halt alles erzählt, was sie bisher so erlebt hat. Und sie wollte uns das immer gar nicht glauben. Und dabei scherzten wir jedes Mal herum, boah, Elli, irgendwann, wir schreiben mein Buch. Und sie hat immer, echt, meinst du wirklich? Und das war irgendwann wie so ein Running Gag. Wir haben immer wieder drüber gesprochen, irgendwann schreiben wir das mal auf. Aber irgendwie haben wir darauf gewartet, naja, klar, wenn dann das schöne Ende kommt, wenn Gott dann fertig ist, diese Geschichte schön zu schreiben. Deswegen ist diese Idee immer schon irgendwie sehr verankert gewesen in mir. Und in den letzten Jahren kam da ein ganz neuer Antrieb dazu, eine Geschichte aufzuschreiben, die eben kein Happy End hat, die eben nicht so schön ausgeht wie, ja, wie die meisten Geschichten. Und ich habe so einen Wunsch in mir gehabt, eben nicht still zu sein, weil das Wunder ausblieb, weil es nicht so ausgegangen ist, wie wir gedacht haben, sondern erst recht jetzt das Buch darüber zu schreiben.
Gab es da so einen Moment, wo du, also ich finde es spannend, weil eigentlich war das ja gedacht so im Prinzip als, das ist dein Tagebuch, Elli, auch wenn du es vergessen hast, aber das ist dein Leben. Gab es da so einen Moment, wo du vielleicht irgendwann gedacht hast, nachdem deine Schwester gestorben ist, nee, jetzt schreibe ich das Buch, kann ich nicht mehr schreiben jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch im Buch genauso geschrieben. Mit ihr zusammen ist auch diese Geschichte ins Grab gegangen, weil ich war fest entschlossen, keine Ahnung. Und das Ding ist, das war so tief verankert in mir, es aufzuschreiben, dass ich richtig gemerkt habe, ich muss mich da richtig bewusst zu positionieren und sagen, nein, ich schreibe es nicht auf, weil was soll ich denn jetzt aufschreiben? Diese Geschichte macht niemandem Mut, sie weckt keine Hoffnung und auch sonst nichts. Also ich hatte überhaupt gar keine Intention mehr, da etwas aufzuschreiben.
Ja, und die Frage war dann auch, für wen? Also ursprünglich war die Idee, ja, für Elli, genau, das aufzuschreiben, und dann hat das auf einmal gefehlt. Du hast sie trotzdem aufgeschrieben und dafür nochmal echt ein dickes Dankeschön. Also ich habe beim Lesen auch gemerkt, da sind natürlich viele, viele Stellen, wo ich mir vorstellen kann, dass man sich da innerlich auch durchkämpft. Deine Schwester hatte eine Hirnhautentzündung, das hat sich ganz früh schon geäußert, da war sie gerade mal 14. Du hast gerade gesprochen vom Gedächtnisverlust. Wie hat sich dann diese Krankheit bei deiner Schwester bemerkbar gemacht?
Tatsächlich sogar mit ihrem defekten Gedächtnis, komischerweise. Das war ein ganz einfacher Abend. Ich war damals 9 Jahre alt und saß auf dem Boden, habe Playmobil gespielt und war da ganz vertieft. Und sie saß so über mir auf dem Sofa und hat gerade was gelesen. Und dann hat sie mich gefragt, was ist heute für ein Tag? Und dann bin ich sofort aufgestanden und habe immer nachgeguckt, weil ich selber nicht das Datum gerade im Kopf hatte, und habe ihr das gesagt, mich hingesetzt. Und vielleicht 1-2 Minuten später sagt sie, was ist heute für ein Tag? Und ich habe, weil sie sehr lustig war, habe ich, und so sehr trocken, sie hat dabei selber wenig gelacht, habe ich gedacht, sie erlaubt sich halt so einen Scherz, und war so ein bisschen genervt. Und sie hat aber nicht verstanden, warum ich nicht einfach antworte. Und dann habe ich ihr geantwortet und habe schon gedacht, okay. Und dann war meine Mama so schräg im Wohnzimmer da noch, habe ich sie kurz angeguckt, war ein bisschen verunsichert. Und dann verging eine so kurze Zeit und sie sagt, was ist heute eigentlich für ein Tag? Und dieser Satz, das war so ein heftiger Satz geworden, einfach weil damit alles losging. Also ihr war vorher immer wieder beim Joggen schwindelig oder so. Aber wir haben nichts gemerkt. Das war sehr, so ist halt im Grunde alles losgegangen. Dann ist sie total hat sie ganz schlimm geweint und ist hoch in ihr Zimmer gelaufen. Am nächsten Morgen sind meine Eltern dann mit ihr zum Arzt gefahren und dann ging es auch direkt ins Krankenhaus. Dann war die Diagnose Hirnhautentzündung dann halt, das war so der Start.
Da muss man erstmal ganz tief durchatmen. War das für euch so ein unheimlicher Moment? Du sagst gerade, wo du deine Mutter dann angeguckt hast. Beschreib das Gefühl mal.
Ja, also es war richtig, ich hatte auch das Gefühl, dass es eine komische Atmosphäre im Zimmer war. Vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, ich hatte eh immer viel Angst als Kind und ich weiß, ich hatte richtige Angst vor diesem Moment, vor dem, wo ich da gerade drin war, weil sich das so komisch anfühlte. Und für Ellie tatsächlich haargenau so. Also sie hat richtig gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Und genau so hat sich das angefühlt, wie blanke Unsicherheit. Man war so ganz... Für mich halt richtig, ich hatte wirklich Angst, weil ich nicht verstanden habe, was passiert da. Hier entgleiten uns gerade irgendwie alle Dinge. Aber man geht ja nicht davon aus, von dem, wie es nachher ausgegangen ist, sondern man denkt ja einfach, oh meine Güte, das ist jetzt gerade irgendwie komisch, dann wollen wir das mal lösen, so ungefähr. Hm.
Du beschreibst es im Buch auch so, da war erst die Hoffnung da, naja, Arztbesuch und das wird irgendwann schon wieder weg. Ja. Und irgendwann war euch wirklich klar, nein, das wird nicht wieder weggehen, das wird bleiben und das wird eine Krankheit sein, die Ellies Leben massiv verändert. Wie seid ihr denn als Familie, ihr seid ja alles gläubige Menschen, wie seid ihr denn damit umgegangen? Redet, kann man darüber überhaupt reden oder ist das was, wo man sagt, boah?
Also bei uns in der Familie, für uns ist so Zusammenhalt und Familie auch immer schon sehr groß, aber ich würde sagen, durch dieses gemeinsam Seite an Seite an Ellies Seite zu sein, so, das hat das alles noch mehr verstärkt. Und ich würde sagen, alleine ist das eine ziemlich heftige Hürde, aber es hat sich einfach nie angefühlt, als wäre irgendeiner alleine, weil wir so einen sehr, sehr engen Zusammenhalt haben und da total füreinander da waren. Wer reden musste, durfte reden. Bei uns, wir sind alle sehr unterschiedlich. Wer halt irgendwie gar nicht reden möchte, darf auch einfach still sein. Und nicht alle haben halt den Glauben an Gott über die ganzen Jahre gehabt. Aber wer halt eben an Gott glaubte, hat sich daran festgehalten. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das ist, glaube ich, so. Ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl gehabt, keine Ahnung, es ist einfach irgendwie ein Tag nach dem anderen weitergegangen. Ich würde gar nicht sagen, dass wir einen Fahrplan hatten. Und dann nur, ich weiß im Nachhinein bis zur Beerdigung hin, dass unsere Familie sehr viel von dem Gewicht dieser ganzen Angelegenheit aufgefangen hat. Einfach, dass man sich hatte, dass man zusammen war. Das war schon sehr wertvoll.
Du schreibst über diese 18 Jahre, über diese lange, lange Zeit der Krankheit, da waren auch heftige Momente dabei mit Psychosen, mit epileptischen Anfällen und sowas. Das war ja eine richtige Achterbahnfahrt, also wo man auch, das beschreibst du in dem Buch auch so, wo viel Unsicherheit da war und viel Herausforderndes. Aber du schreibst auch, ich habe vorhin am Anfang gesagt, es gab auch Momente, wo ich wirklich gelächelt habe beim Lesen, obwohl bei so einem Thema. Das war das, wo ihr beide, Ellie und du, mit der Bahn unterwegs wart. Erzählt mal, was ist da passiert?
Ja, das war tatsächlich eine sehr lustige Geschichte. Und es ist tatsächlich auch, das ist, glaube ich, im Buch so ziemlich die einzige, die so, wir hatten sehr viele lustige Momente. Und wenn ich jetzt an diese 18 Jahre denke, dann haben wir unfassbar viel gelacht, komischerweise. Aber das können wir tatsächlich sehr gut. Als wir im Zug waren mit Ellie, ich war tatsächlich sehr, sehr jung da noch. Und wir sind zu meinem Bruder gefahren. Das war ungefähr eine Stunde Zugfahrt. Ellie ist immer sehr gerne Zug gefahren und hat da immer sich so einen Scherz draus gemacht und hat Leute mal eingeladen, hey, komm, ich lade dich ein, wir fahren zusammen Zug, weil sie einen Schwerbehindertenausweis hatte und dann halt konnte man kostenlos mit ihr Zug fahren. Das war immer ganz süß. Ja, und dann sind wir zusammen gefahren, aber natürlich war es notwendig, dieses Ticket dabei zu haben. Jetzt saßen wir im Zug, fahren gerade los und merken mit großem Schrecken, oh wei, wir haben das Ticket nicht mit. Also uns fehlte, und man konnte ihr das jetzt so nicht direkt ansehen, jetzt fehlte uns der Beweis, dass sie tatsächlich schwerbehindert ist, weil man das jetzt halt, sie saß ja nicht im Rollstuhl, sie konnte nur mal gehen. Ja, und ich habe, also was habe ich gelitten? Das war ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich dachte, wie soll ich das jetzt erklären? Oh nein, und ich hatte so eine Angst vor Schwarzfahren, weil ich bin kein Zugfahrer, also wir fahren nicht so oft Zug. Und das war so, oh nein, wie soll ich das nur erklären? Ich habe überhaupt gar nicht so weit gedacht, dass das ein Ausweg wäre, aber als dann die Zugleiter, als die Schaffnerin kam, habe ich ihr das alles erzählt, worum es geht. Und sie hat sehr sparsam geguckt und uns, glaube ich, unsere schöne Geschichte nicht so recht geglaubt. Und dann auf einmal gucke ich neben mir, kriegt Ellie tatsächlich einen Anfall. Es war einfach wahnsinnig viel Adrenalin für uns beide. Das begünstigt so einen Anfall natürlich auch. Ja, genau, absolut Stress. Ja, und dann hat sie einen Anfall bekommen. Für mich war das klar, okay. Ich wusste ja, was ich machen muss. Für mich war das nicht so schwer. Aber in all den Jahren habe ich gemerkt, epileptische Anfälle sind für andere Menschen immer sehr, sehr herausfordernd. Also das sieht auch wirklich ja schon heftig aus. Und das war einer von den größeren Anfällen, wo sie auch richtig gekrampft hat und so. Und ich musste sie dann auf den Boden legen und habe nur versucht, ihr irgendwie gerade zu helfen, aber habe währenddessen schon die ganze Zeit, ich musste mir sogar ein bisschen das freche Grinsen verkneifen, weil ich die ganze Zeit dachte, so, jetzt hast du es, bitteschön, sehr wohl haben wir ein Ticket eigentlich. Ja, und das war ein bisschen lustig. Und dann ging es Elli zum Glück, ganz oft geht es ihr nach so großen Anfällen nicht so gut. Das war so meine größte Sorge in dem Moment. Es war so dieser Spagat zwischen beiden Gefühlen. Aber ihr ging es danach total gut. Wir haben uns hingesetzt und haben uns nur in unserer Reihe verkrochen, weil natürlich jeder geguckt hat. Das war so, und wir haben uns die ganze Zeit nur versucht, da irgendwie zu verstecken und mussten so lachen die ganze Zeit, weil es halt einfach hätte fast auch gespielt sein können. Aber es war ganz eine echte Rettung in dem Moment.
Ja. Wenn man Bücher liest über Menschen, die schwer krank sind, und es war deine Schwester ja nun wirklich, und auch an der Krankheit sterben, dann hört sich das erstmal nach einem schweren Stoff an. Also wenn man vielleicht nicht so auf Anhieb sagt, oh, das muss ich lesen. Weil, ja, es hat ja kein Happy End letzten Endes. Obwohl, ich weiß nicht, ich würde dich einfach mal ganz frech fragen, hat dein Buch ein Happy End? Also obwohl deine Schwester ist gestorben, ja, aber hat dein Buch für dich selber jetzt ein Happy End?
Ja, Also das Buch selber hat absolut ein Happy End. Einfach weil ich glaube, dass die Dinge, die ich gelernt habe unterwegs, die ich ja auch im zweiten Teil des Buches ein Stück weit beschreibe, einfach so einen großen Mehrwert haben. Ich würde mich nie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, das Leben von Ellie hatte ein Happy End. Also am Ende denke ich, dadurch, dass sie so ein mutiger und so ein starker Mensch war und ihren Glauben an Gott nicht losgelassen hat, war es völlig irrelevant, wie ihr Leben verläuft und ob es ein Happy End hat oder so. Sie war einfach stark genug, würde ich heute sagen, um das wegzustecken. Ich hatte sehr viele Höhen und Tiefen, auch gerade in einer sensiblen Teenager- und heranwachsenden Phase. Aber das, was ich gelernt habe und das, was ich heute davon mitnehme, das ist für mich sehr wertvoll. Das ist vielleicht sogar ein Happy End für meinen Weg an ihrer Seite.
Das klingt ziemlich krass, also ziemlich ungewöhnlich für jemanden, der dich jetzt nicht kennt, der das Buch nicht gelesen hat. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die in solchen Situationen, gerade am Angesicht von solchen schlimmen Krankheiten, so viel Leid und so, gerade anfangen an Gott zu zweifeln oder sagen, nee, wenn der uns sowas antut, will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Aber du glaubst, du hast vorher geglaubt, du glaubst jetzt. War das für dich eine Option, irgendwann zwischendurch zu sagen, nee, also mit einem Gott, der sowas zulässt, will ich nichts mehr zu tun haben? War das für dich mal ein Gedanke irgendwann?
Absolut, also das war nicht nur ein Gedanke, es war tatsächlich mein Ausweg für eine Zeit, ne? Also es hatte eine recht lange Phase, wo ich mir gedacht habe, also wenn es Gott gibt, dann verstehe ich ihn nicht, dann sieht er uns nicht, dann hilft er uns nicht. Also dann war für mich ein bisschen die Überlegung, ist denn vielleicht doch die Schlussfolgerung dann völlig naheliegend, dass es Gott gar nicht gibt, weil ich mich dann auch gefragt habe, okay, entweder es gibt ihn nicht, das ist fast noch leichter für mich, für eine ganze Zeit war das fast noch leichter, der Gedanke, als dass ich mir vorstellen müsste, es gibt ihn und es ist, wie es ist, so, ne, dass halt die Realität mit meinem Glauben so schwer vereinbar war und das war absolut ein Ausweg für mich. Deswegen sage ich immer, ich habe es durchaus probiert, mit Gott und ohne Gott. Ja, das war sehr realistisch für mich,
Also
nicht
die,
mehr an Gott zu glauben.
ja, die Option war auf jeden Fall da. Was war nachher entscheidend dafür, dass du deinen Glauben nicht verloren hast?
Ich glaube, ich habe meinen Glauben vermisst. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, was vermisse ich denn? Vermisse ich einfach dieses vertraute Gefühl, weil ich bin mit Gott aufgewachsen, ich wurde christlich erzogen. War es einfach dieses vertraute Umfeld und das Gefühl von, ich glaube an Gott und irgendwie all das, was man mir von Hoffnung und von Gottvertrauen beigebracht hat. Und dann habe ich gemerkt, dass auch Gott selber mich dahin bringt, eben nicht zurück zu dem zu gehen, was für mich vertraut ist, damit ich halt irgendwie, weil man ja in einer Notlage ganz oft ein vertrautes Umfeld braucht oder etwas, was einem vertraut ist und irgendwie ja Sicherheit gibt. Und innerhalb von dieser Phase habe ich einfach versucht, mich ganz neu zu orientieren. Wer ist denn Gott eigentlich? Und was bedeutet Glauben eigentlich? Und nicht zu sagen, okay, entweder oder, sondern zu sagen, mein Leben ist so, wie es ist. Das, was ich erfahren habe und erlebt habe, ist so, wie es ist. Und trotzdem, was passiert denn, wenn ich trotzdem an Gott glaube? Ungefähr so. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber das war schon sehr bedeutungsvoll. Und das stärkste Gefühl war wirklich irgendwie etwas, was mich gezogen hat. So wie man anfängt, sich aus dem Glauben rauszubewegen, indem man erst im Kopf anfängt nachzudenken und alles zu hinterfragen und zu zweifeln, bis man es irgendwann vielleicht laut ausspricht. Genauso war auch der Weg zurück. Einfach, ich habe gemerkt, in meinem Kopf, in meinem Herz war immer mehr das Gefühl von, boah, irgendwie vermisse ich Jesus, irgendwie vermisse ich ihn, weil ich scheinbar etwas von ihm wusste, von ihm gelernt habe, was mir gefehlt hat. Und das war dann gar nicht das, was ich über ihn gelernt habe, sondern einfach etwas mehr. Und das war eine so bedeutungsvolle und schöne Reise wieder dahin zurück. Das war eigentlich ziemlich schön.
Also keine Antworten auf drängende Fragen, sondern ein Glaube, der, ja, weiß ich nicht, hast du Antworten bekommen auf deine Fragen, die du gestellt hast?
Ja, ich habe auf viele Fragen Antworten bekommen. Aber wenn es um die Geschichte von Ellie geht, habe ich einen ganzen Katalog an Fragen nach wie vor. Und das ist, glaube ich, das Entscheidendste für mich, dass es sich jetzt so friedlich und so gut anfühlt. Und auch, wie ich gesagt habe, eigentlich nach einem Happy End. Weil die Fragen nicht so eine große Relevanz haben, nicht so eine Bedeutung in meinem Glauben an Gott, weil ich einen Weg gefunden habe, meinen Glauben an Gott in Anbetracht von all diesen Fragen und von all diesen Dingen, die ich erlebt habe, zu leben und Antworten zu finden für meinen Glauben. Wie sieht er denn aus? Wie kann er denn funktionieren, wenn man nichts verleugnet und wenn man das nicht mit christlichen Floskeln bedeckt alles und was weiß ich, sondern wenn man wirklich authentisch zu dem Inneren, zu dem Erlebten verbunden bleibt und trotzdem einen Glauben an Gott hat oder an Gott weiter glaubt, ne?
Ja. Was jetzt ist dieser Moment, du hast das aufgeschrieben, du hast die Geschichte von dir und deiner Schwester zu Papier gebracht, das ist ein Buch geworden, das jetzt gedruckt ist. Menschen nehmen das in die Hand. Was wünschst du dir von diesem Buch, das Menschen erleben, wenn sie deine Geschichte so lesen? Was ist dein Wunsch?
Also ich hoffe irgendwie, merke ich immer mehr, auf ganz viele tolle Gespräche mit Menschen, die mir eigentlich fremd sind, um ihre Geschichten zu hören. Einfach weil ich habe unterwegs noch, während ich im Schreibprozess war und davor gemerkt, boah, es gibt so viele Menschen, die eine Geschichte erlebt haben, die auch nicht gut ausging, die jemanden verloren haben, die in Krankheit feststecken. Und die sind meistens sehr, sehr still, weil sie das Gefühl haben, keine Ahnung, wenn sie es erzählen, dann hat Gott versagt, habe ich versagt. Es geht irgendwie so viele Gründe, weshalb Menschen ganz still werden. Und ich habe immer tollere Gespräche geführt, wo ich dachte, wow, cool, die Menschen trauen sich gar nicht drüber zu reden. Aber mir ist das so wichtig, dass es da irgendwie, dass Menschen ein Mandat fühlen für ihre Geschichten, so wie sie sind. Und dass wir daraus, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssten Gott rechtfertigen oder irgendwas erklären zu ihm oder so. Und da hoffe ich ganz dolle drauf. Natürlich hoffe ich, dass es auch einfach Menschen berührt, dass es sie abholt, dass es tiefer geht. Ich meine, wie sagt Goethe, es muss von Herzen gehen, was auf Herzen wirken soll, ne? Und ich für meinen Teil habe eigentlich genau das zugelassen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Es war ein sehr, sehr tränenreicher Prozess und ein sehr, für mich sehr schwerer Prozess, aber auch, um einfach genau das zuzulassen, damit es wirklich von meinem tiefsten Herzen kommt. Und deswegen hoffe ich, dass es auch auf Herzen wirkt, ne? Und dass es ganz tief rutschen kann.
Ist deine Geschichte mit deiner Schwester für dich mit dem Buch jetzt auf eine bestimmte Art abgeschlossen, rund geworden?
Ja, total. Also im Schreibprozess habe ich genau das gemerkt, dass ich so während ich geschrieben habe, da musstest du ja dann als Lektor auch noch viel aufräumen, dass ich richtig so final verarbeitet habe und dass das so ein bisschen wie alles, was ich an einzelnen roten Stücken, roten Faden zu einem ganzen roten Faden entwickelt hat. Und ich war total dankbar, weil ich wirklich das Gefühl hatte, cool. So, es fühlte sich auch einfach so wichtig an, weil ich sie jetzt aufgeschrieben habe. Weil ich so das Gefühl hatte, irgendwie bin ich ihr das schuldig oder weiß ich nicht. Aber so, ich wusste, ich muss es aufschreiben. Und es fühlt sich halt wie so ein dicker, fetter Haken an, weil cool, jetzt habe ich es gemacht.
Wow. Miriam, vielen Dank. Danke für deinen Mut, danke auch für alles Blut, Schweiß und Tränen, was dich das Buch gekostet hat. Also ich genieße es jedes Mal, wenn ich es lese. Es ist wirklich, und es kommt vom Herzen und berührt. Ich danke dir, Miriam. Vielen Dank.
Ja, danke dir.
Mutig und stark heißt das Buch, über das wir heute gesprochen haben. Geschrieben hat es Miriam Löwen. Es hat 176 Seiten und kostet 16 Euro. Ich hoffe sehr, unser Gespräch hat Sie neugierig gemacht auf die ganze Geschichte. Kaufen können Sie das Buch von Miriam Löwen beim Buchhändler Ihres Vertrauens. Online bestellen bei uns brunnen-verlag.de. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.